Heute Morgen fahren wir weiter in Johannes 7. Wir haben bereits diesen neuen Teil gestern Abend begonnen mit Johannes 7, Vers 1. Das ist dieser Teil, der bis Kapitel 10 geht und gruppiert ist um das Laubhüttenfest 31 herum. Da sind wir also ein Jahr weiter gegenüber Johannes 5, wo wir das Laubhüttenfest im Herbst 30 hatten, im Zusammenhang mit der Heilung des Gelähmten beim Teich Bethesda. Nun, wir haben gesehen, der Jesus ging wie immer zu den obligatorischen Festen der Tora, das ist Passa, auf Pfingsten und eben hier Laubhütten, nach Jerusalem hinauf. Und wir haben gesehen, wie die Spannung ständig zunimmt und wie sich die Dinge immer mehr zuspitzen. Nun, wir müssen uns im Klaren sein, wir sind hier im Herbst 31. Das sind nicht mehr so viele Monate bis dann zum Passafest 32. Das wird dann der neue Teil sein ab Kapitel 11 bis zum Schluss. Und dort geht es um dieses Passafest, an dem der Herr Jesus schließlich gekreuzigt wurde. Also wir stehen da ein halbes Jahr vor dem Ende seines Dienstes und seiner Kreuzigung in Jerusalem. Und wir haben also gestern schon gesehen, wie da auf dem Fest eben Pläne ausgeheckt wurden, ihn zu töten. Ich wiederhole, Vers 25, einige von den Bewohnern Jerusalems sagten nun, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und in Vers 30 haben wir gelesen gestern, da suchten sie ihn zu greifen, aber niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Und dann Vers 32, die Pharisäer hörten die Volksmenge dies über ihn murmeln. Und die Hohenpriester und die Pharisäer sandten Diener, und da habe ich erklärt, das sind die Tempelpolizisten der Leviten, damit sie ihn griffen. Und der Herr Jesus sagte, Vers 33, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, noch ein halbes Jahr. Und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Und nun kommen wir zu Vers 37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes. Aber stand Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann erklärt Johannes, dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Zunächst nur bis dahin. Das ist der letzte, der große Tag von Sukkot, dem Laubhüttenfest. Das ist also der siebte Tag. Nach 3. Mose 23 war ja das Laubhüttenfest das siebte der sieben Feste des Herrn. Und dieses Fest war gewissermaßen der Höhepunkt von allen Festen. Darum wird es in 3. Mose 23 schon genannt, Ha-Chag, das Fest. Es fasste eigentlich alle Feste von Laubhüttenfest, Passafest, Fest der ungesäuerten Brote, Fest der Erstlinge, das Pfingstfest, das Fest der Wochen, dasselbe. Und dann Posaunenhallfest, das ist das Neujahrfest, Yom Kippur, zusammen in diesem Fest. Und dreimal sagt die Tora, dass man sich an diesem Fest freuen muss. Und einmal sogar nur freuen. Das ist ein Befehl der Tora, sich nur freuen. Im Talmud steht, wer noch nie die Freude von Sukkot erlebt hat, der hat noch nie Freude gehabt in seinem Leben. Aber wir sehen, was wir gestern gelesen haben, das ist ja ein Fest. Da ist eine unglaubliche Spannung da, nicht wahr? Und es wird gesagt, die wollen ihn doch töten. Und was ist jetzt? Und die Tempelpolizei wird geschickt an ein Fest, wo man sich nur freuen soll. Und der Höhepunkt ist also der siebte Tag. Darum wird er hier genannt, der große Tag des Festes. Und jetzt muss man sich vorstellen, plötzlich inmitten von diesen Hunderttausenden, um nicht zu sagen Millionen, denn es war üblich, dass zu den großen Festen damals etwa 2,7 Millionen Israeliten in Jerusalem zusammen waren. Jetzt steht ein Mann aus Galiläa auf und ruft, das ist sehr selten in den Evangelien, dass der Herr Jesus ruft. Aber es lohnt sich mal, allen Stellen nachzugehen, wo der Herr Jesus ruft. Das sind dann ganz, ganz besondere Worte. Nicht wahr? Wir haben gesehen, der Herr Jesus hat nie ein Wort zu viel gesprochen. Aber dennoch sagt er manchmal, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und da setzt er nochmals so ein Gewicht drauf. Aber wenn er dann noch ruft, nicht wahr? Er hat im Gespräch zum Beispiel mit Nikodemus, als er sagte, wahrlich, wahrlich, ihr müsst von Neuem geboren werden, da hat er nicht gerufen, aber es war ein Amen, Amen Wort. Aber hier ruft er. Eine ganz besondere Bedeutung. Und da stellt er sich vor als die Quelle lebendigen Wassers. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Machen wir einen Rückbezug zu Jeremia 17, wo wir sehen, Gott ist die Quelle. Und wir wissen ja, er ist der Ich Bin. Er ist Gott von Ewigkeit. In Jeremia 17, Vers 12, Thron der Herrlichkeit, Höhe von Anbeginn, Ort unseres Heiligtums. Da geht es um den Himmel, wo das himmlische Heiligtum ist. Es geht um den Thron, die Bundeslade im Himmel. Die wird hier vorgestellt. Und dann wird Gott, der auf dem Thron sitzt, angesprochen. Hoffnung Israels, Herr, alle, die dich verlassen, werden beschämt werden. Und dann antwortet der Ewige selber, und die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben werden, denn sie haben die Quelle lebendigen Wassers, den Herrn, verlassen. Nun, zuerst wollen wir uns darauf konzentrieren, hier stellt sich Gott vor als die Quelle lebendigen Wassers. Und der Herr Jesus sagt hier, ruft, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nun muss man das verstehen auf dem Hintergrund. Beim Laubhüttenfest wurde ein Ritual durchgeführt, jeden Tag. Das nennt man das Shoeva-Ritual. Shoeva heißt schöpfen, gemeint ist Wasser schöpfen. Und zwar ging ein Priester mit der freudigen, jubelnden Volksmenge vom Tempelplatz über die Straße hinunter bis zum Teich Siloa. Und zwar mit einem goldenen Krug in der Hand, und er schöpft im Teich Siloa Wasser und geht dann wieder mit der jubelnden Menschenmenge hoch zum Tempel. Und wenn er dann in den inneren Vorhof kommt, kommt es immer mehr zum Höhepunkt. Er wird übrigens im Tempel begrüßt mit silbernen Posaunen. Das sind die Posaunen aus 4. Mose 10. Und dann schreitet er zum Altar. auf dem Altar in einer Ecke gab es ein Silbergefäß, das unten ein Loch hatte. Und da goss er das Wasser oben ein und das Wasser lief dann unten raus zum Fuß des Altars. Ein Jubelritual, woher kommt das? Das ist nicht in den fünf Büchern Mose in der Tora aufgeschrieben, aber das geht zurück auf Jesaja 12. Das ist das kürzeste Kapitel in Jesaja. Aber das muss man gut kennen. Das ist ganz wichtig im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest. Jesaja 12. Es geht um die Endzeit. Und an jenem Tag, jener Tag, das ist die Endzeit. Dann, wenn der Messias kommt, eben der, der die Hoffnung Israels ist, wie wir in Jeremia 17 gelesen haben. Hoffnung Israels. An jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn Jah, das ist die Kurzform von Jahwe, der Ewige, denn Jah, der Herr, Jahwe, die volle Form, ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zur Rettung geworden. Das ist das Wort Jeshua, das ich ja auch schon erklärt habe. Rettung, aber in dem ist versteckt der Name Jeshua. Und dann heißt es, und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen. Schöpfen, das ist Sha'av. Und das Hauptwort heißt dann Sho'eva, ja, schöpfen. Mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Und ihr werdet sprechen an jedem Tag. Preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern kund seine Taten, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Besingt den Herrn, denn Herrliches hat er getan. Dies werde kund auf der ganzen Erde. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion. Denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Und sehen wir auch da, Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung, das ist wieder Jeshua. Versteckt der Name Jesus darin. Das haben wir hier also dreimal Rettung, Jeshua. Und nun hat man also aufgrund dieses Kapitels das so eingeführt, am Laubhüttenfest diese freudige Prozession runter zum Siloateich und wieder hoch und dann da wurde das eingegossen in dieses Gefäß und dann lief es wieder raus. An jedem Tag der sieben Tage von Sukkot hat man das so gemacht. Und am letzten Tag, eben dem großen Tag, der absolute Höhepunkt, das Laubhüttenfest ist der Höhepunkt aller sieben Feste, aber der siebte Tag ist der Höhepunkt von allen sieben Tagen. Und da steht der Herr Jesus auf. Er ist die Hoffnung Israels. Er ist die Quelle lebendigen Wassers, von der eben Jeremia 17, Vers 13 spricht. Er ist der, von dem wir in Jesaja 12 gelesen haben, dass er, der Heilige Israels, groß ist in deiner Mitte. Und an diesem Tag steht der Herr Jesus auf, in der Mitte Israels, und ruft, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und damit erklärt er, was dieses Wasser bedeutet aus den Quellen des Heils, die man geschöpft hat. Übrigens, warum Quellen im Siloateich, nicht wahr? Aber der Siloateich, woher hat er das Wasser? Ja, natürlich von der Gihon-Quelle. Das ist ja die Hauptlebensader im Alten Testament gewesen für Jerusalem, diese kräftige Quelle, die Hiskia angezapft hat und durch einen Tunnel dann in den Siloa-Teich geführt hatte. Also, aus dieser Quelle, aber es gab noch eine weitere Quelle dort, die auch den den Siloer Teich Spieß. Und darum ist es so zutreffend in Jesaja 12. Ihr werdet Wasser schöpfen aus den Quellen. Nicht aus der Quelle, aus den Quellen des Heils oder der Rettung. Und nun, der Herr Jesus sagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir. Und wenn er trinkt bei ihm, dann werden Ströme lebendigen Wassers von seinem Leib fließen. Gleich wie die Schrift gesagt hat. Wo steht das? Nun, das ist ein Rückverweis auf Hesekiel 47. Das ist dieses wunderbare Kapitel, das wie Jesaja 12 auch von der Endzeit spricht. Und zwar von dem Endzeittempel nach Hesekiel, der in der Zukunft gebaut werden wird fürs tausendjährige Friedensreich. Und dort in Hesekiel wird beschrieben in Vers 1, wie dann aus dem künftigen Tempel eine Quelle entspringen wird. Und die fließt dann aus dem Tempelhaus heraus, geht am Altar, fließt am Altar vorbei und geht nach Osten hinaus. Und dieses Kapitel beschreibt, der Prophet geht 1000 Ellen, das sind 520 Meter, und hat dann viel mehr Wasser als am Anfang. Zuerst beim Tempelhaus ist das Wasser nur so bis an die Knöchel. Aber er geht weiter und... beim Tempelhaus, da rieselt das Wasser nur und dann eben 1000 Ellen weiter, dann hat er Wasser bis an die Knöchel. Hesekiel 47, 3. Und dann geht er weiter, 1000 Ellen, dann geht es Wasser bis an die Knie, dann wieder 1000 Ellen, Wasser bis an die Hüfte, nochmals 1000 Ellen, Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht zu durchgehen war. Und dieser Fluss geht weiter und wird zu einem Doppelfluss. Nicht wahr? In Vers 9 steht, und es wird geschehen, dass alle lebendigen Seelen, die da wimmeln, überall, wohin der Doppelfluss kommt, leben werden. Ich hoffe, in Ihrer Übersetzung steht Doppelfluss. Ich weiß, dass es nicht überall steht, aber hebräisch ist das eben nicht Nahar, das ist Fluss, sondern Naharayim. Ayim ist immer die Zweizahl. Ja? Also zum Beispiel, man sagt Enayim, das ist die zwei Augen. Osnaim, die beiden Ohren. Und Yadayim, die beiden Hände. Raglaim, die beiden Füße. Und beiden Ziegen. Karnaim, die beiden Hörner. Ja, Ayim ist die Zweizahl. Und darum muss man übersetzen Doppelfluss. Und tatsächlich, Hesekiel 47 beschreibt, wie dieser Fluss aus dem Tempelberg sich dann aufteilt. Und ein Fluss geht ins Mittelmeer und der andere geht ins Tote Meer und das Tote Meer wird gesund. Und Fische werden schwimmen im Toten Meer. Das Gesetz des Todes wird durchbrochen werden. Nun, eine wunderbare Vision von dem künftigen Tempel. Und jetzt sagt der Herr Jesus, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Er ist die Quelle. Und damit macht der Herr Jesus klar, diese Quelle, die entspringen wird im Tempelhaus in der Zukunft, ist ein Bild von ihm, der eben die Quelle lebendigen Wassers ist. Und man muss zu ihm kommen, um dieses Wasser zu bekommen. Und wenn man das bei ihm trinkt, dann wird man selber zu einer Quelle des Segens, denn der Herr Jesus sagt, von dessen Leib werden Ströme, in der Mehrzahl, nicht ein Strom, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das ist natürlich eine ganz klare Anspielung auf den Doppelfluss hier. Aber der Herr Jesus macht klar, der künftige Hesekiel-Tempel ist ein Bild des Erlösten, dessen Körper ein Tempel des Heiligen Geistes sein soll. Wie wir das in 1. Korinther 6 am Schluss lesen, wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper, der Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist. Und so macht also der Herr Jesus selbstverständlich diese Übertragung, diese weltliche Übertragung von dem künftigen Tempel auf den einzelnen Gläubigen. Und jetzt merken wir auch die Verbindung zu dem Gefäß auf dem Altar. Wasser wird oben eingegossen. Alle Leute jubeln im Tempel. Und dann geht das Wasser unten raus. Der trinke von mir. Und von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist alles so eingebettet in diesen Hintergrund. Und Johannes erklärt uns dann auch noch, was die symbolische Bedeutung des lebendigen Wassers ist. Ich lese nochmals Johannes 7, 39. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das würde als erst kommen nach seinem Sterben, in einem halben Jahr, und seiner Auferstehung, 3 Tage später, seiner Himmelfahrt, 40 Tage später, und dann, 10 Tage später, Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das war dann der Moment, wo der Körper all der Gläubigen zum Tempel des Heiligen Geistes wurde. Auch alle Gläubigen zusammen, der Tempel Gottes, aber auch jeder Einzelne. Und so wie klar, also dieses lebendige Wasser spricht von dem Heiligen Geist. Und jetzt noch etwas. Die Rabbiner haben gelehrt, das Shoeva-Ritual, also das Wasserausgieß-Ritual, spricht davon, dass Gott in der Zukunft über Israel den Geist Gottes ausgießen wird. Nach Joel 3. Und darum hat man immer am Laubhüttenfest, im Zusammenhang mit diesem Shoeva-Ritual, hat man als Volk Israel in Jerusalem zu Gott gerufen, dass er die Regenzeit kommen lasse. Denn nach dem Laubhüttenfest war immer die Zeit, wo der Frühregen, das ist der Beginn der Regenzeit, die durch den ganzen Winter bis zum Frühjahr, bis vor das Passafest dauern sollte. Beim Passafest, da haben wir den Spätregen. Aber das ist die Regenzeit in Israel. Vom Frühregen nach dem Laubhüttenfest bis zum Spätregen vor dem Passafest. Da soll er Regen senden. Und wenn dieser Regen eben nicht kam, dann war die Hungersnot für nächstes Jahr in Israel vorprogrammiert. Und darum war das ein ganz wichtiges Gebet. Aber die Rabbiner haben erklärt, dieser Frühregen ist ein Bild davon, von dem Heiligen Geist, den Gott einmal nach seiner Verheißung im Alten Testament über Israel ausgießen würde. Und so sehen wir das. Auch diese Erklärung von Johannes, dass diese Ströme lebendigen Wassers ein Bild sind vom Heiligen Geist, das war alles schon damals im allgemeinen Wissen des Judentums eingebettet. Also ganz grandios dieser Moment, dieser feierliche Moment. Der Herr Jesus ruft in dem Zusammenhang, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und dann lesen wir weiter in Vers 40. Einige nun von der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Also für die war klar, das ist jetzt der verheißene Messias nach der Tora, nach 5. Mose 18, Vers 15 und folgende. Andere sagten, dieser ist der Christus, der Messias. Andere sagten, der Christus, also der Messias, kommt doch nicht aus Galiläa. Hat nicht die Schrift gesagt, aus dem Geschlecht Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Messias, der Christus. Ja, das ist korrekt. So steht es in Micha 5. Und so ist es ja geschehen. Matthäus bezeugt das, Lukas bezeugt das. Der Jesus wurde geboren in Bethlehem. Aber Aufgewachsen ist er dann in Galiläa. Natürlich. Und zwar in Nazareth. Und das muss eben auch so sein, weil Nazareth heißt ja auf gut Deutsch Sprosslingen oder Zweiglingen. Nazareth kommt von Näzer, Spross. Und in Sacharja 3 und in Sacharja 6 wird ja vom Messias gesagt, sein Name ist Spross. Also sollte der Messias Spross heißen. Und jedes Mal, wenn man sprach, nicht von Jesus, dem Bethlehemiter, sondern von Jesus, dem Nazaräer, dann sagte man Jesus, der Spross. Hat sich alles erfüllt. Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge. Oh, der Herr Jesus hat Spaltung ausgelöst. Aber wir sehen, es gibt zwei Arten von Spaltung. Es gibt Leute, die bringen die Gläubigen auseinander. Aber es gibt auch, wie hier der Herr Jesus, er war nicht schuld. Sondern schuld war, dass einige sich an ihm, ein Teil sich an ihm stieß und andere nicht. Und dadurch entstand die Spaltung. Aber es war nicht die Schuld des Herrn Jesus. Drum, es gibt Spaltung und Spaltung. Das muss man genau unterscheiden. Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge. Einige aber von ihnen wollten ihn greifen. Aber keiner legte die Hände an ihn. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass im Johannesevangelium ganz wichtig ist, es wird immer wieder gezeigt, dass der Mensch einen Willen hat und dass er sich entscheiden kann, entgegen der Meinung der Gnostiker, dass einfach alles bestimmt ist und das muss so sein und die entscheiden sich so und die entscheiden sich so, weil sie so müssen. Wollten ihn greifen, aber keiner legte die Hände an ihn. Und nun Vers 45, die Diener, die Tempelpolizisten, kamen nun zu den Hohenpriestern und Pharisäern und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Diese Verse haben wir ja schon früher betrachtet, darum sage ich jetzt gar nicht mehr viel. Aber merkt man diese Gewalt der Worte des Herrn Jesus. Und die haben das natürlich erlebt, an diesem letzten Tag, wie der Herr Jesus aufstand und rief, wenn jemand dürstet, und das muss so eindrücklich, so gewaltig gewesen sein, so ergreifend, die sind unverrichteter Dinge zurückgekehrt. Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Aber merken wir, Johannes hat das überliefert, weil hier auch zweimal das Wort Mensch vorkommt. Die Gnostiker, die haben gelehrt, Christus ist mit einem Scheinleib in diese Welt gekommen, ist kein richtiger Mensch geworden. Aber die Menschen haben schon gewusst, dass er ein Mensch ist. Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Die Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Da spricht Nikodemus. Das ist jetzt eben einer der Obersten. Aber es war halt verborgen. Darum konnten die sagen, wer hat von dem Sanhedrin geglaubt? Ja, man weiß eben nicht, was alles so in den Herzen versteckt vorgeht. Und da geht mehr vor, als man von außen sehen kann. Aber glücklicherweise kommt er da etwas aus der Verborgenheit heraus. Da spricht Nikodemus zu ihnen. Und der Mehrheitstext hat hier, der früher zu ihm gekommen war. Ein klarer Rückverweis auf Johannes 3. Der einer von ihnen war. Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Wir haben gesehen, auf diesem Laubhüttenfest, da wurde geschwatzt, geredet und diskutiert untereinander. Aber alles so unter der Hand, ja? Das ist ja genau gleich wie in Kapitel 6. Wir haben ja das gestern gesehen in der Synagoge von Kapernaum. Was waren da für Diskussionen hintendurch? Anstatt direkt dem Herrn Jesus zu fragen, wenn du das sagst, wie meinst du das? Aber wir verstehen nicht, wie du das sagen kannst. Nein? Und auch hier wieder nicht so. Und jetzt sagt dieser Nikodemus: Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Das ist doch Grundlage von Rechtsprechung. In der Apostelgeschichte sehen wir sogar, dass das die selbstverständliche Grundlage ist im römischen Gesetz. Es wird dort zitiert, dass man zuerst den Angeklagten anhört. Er muss Stellung nehmen können. Und wenn das doch schon die Heiden tun, wie erst recht im Volk Israel, wo man das Gesetz Gottes hatte. Und Nikodemus erinnert daran. Vers 52, sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du etwa auch aus Galiläa? Aus diesem verachteten Ort. Und da sieht man diesen Eigendünkel, den diese führenden Leute hatten. Das Volk, das das Gesetz nicht kennt, sei verflucht. So abschätzig wird quasi über die einfachen Leute gesprochen. Das geht überhaupt nicht. Das ist immer auch so übel, wenn Intellektuelle sich abschätzig äußern über so die Volksmenge. Immer wenn ich sowas sehe, zum Beispiel auch in der Zeitung, wenn plötzlich über die Volksmeinung hergefahren wird von einigen Intellektuellen, man sagt, das ist so abstoßend und übel. Und hier auch, bist du etwa auch aus Galiläa? Bist du auch aus diesem Gebiet, wo da die Ungebildeten herkommen? Nun, der Herr Jesus kam von dort her. Und es hat einen Grund, warum er zwar in Bethlehem geboren, aber dann dort aufwuchs. Er hat sich eins gemacht mit den Verachteten dadurch. Und dann nicht irgendwo in Galiläa, da gab es auch noch Unterschiede, sondern ging nach Nazareth. Und wir wissen, wie Nathanael zuerst reagiert hat. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? So sehen wir, hat der Herr Jesus wirklich den Platz eingenommen und sich den untersten Platz eingenommen und sich eins gemacht mit den Einfachen. Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufgestanden ist. So nach dem Mehrheitstext, Vergangenheit, aufgestanden ist. Aber wir haben schon gesehen, Jona kam aus Galiläa und auch Nahum, der Prophet Nahum, war auch aus Galiläa. Das ist jetzt wirklich ins Schwarze getroffen. Zuerst dieser Hochmut und dann dieser peinliche Irrtum. Und jetzt kommt Vers 53. Und da gibt es in manchen Bibeln die Bemerkung, 7 Vers 53 bis 8 Vers 11, das ist der Abschnitt über die Ehebrecherin, das fehle in den ältesten Handschriften und das gehöre nicht zum Original. Und werden sehen, das gehört hundertprozentig zum Original und ist auch durch die Masse der Handschriften, durch den Mehrheitstext, so deutlich und klar überliefert. Wir lesen weiter. Und sie gingen, ein jeder, in sein Haus. Jesus aber ging an den Ölberg. Also, die gingen in ihre Häuser. Aber wir wissen, der Herr Jesus sagt, die Vögel des Himmels haben Nester und die Füchse haben Höhlen. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Er hatte kein Haus in den Jahren seines öffentlichen Dienstes, wo er sagen konnte, das ist mein Haus. Natürlich, das Haus von Petrus stand offen in Kapernaum. Und natürlich das Haus von Lazarus, Maria und Martha, von diesen drei Geschwistern auf dem Ostabhang des Ölberges, dort war die Türe auch offen. Aber der Herr Jesus war nirgends daheim und es war so, dass er immer wieder auf dem Ölberg übernachtete, wenn er in Jerusalem war. Auf diesem Berg, den er liebte. wo übrigens auch der Garten Gethsemane war. Der Garten, in den er immer wieder ging. Und wo schließlich auch dieser letzte Kampf im Gebet stattfinden sollte. Von hier aus gesehen, ja. Also dieser Kontrast, sie gingen dann jeder in sein Haus. Das wäre also in den Minderheitshandschriften von Nestle Aland nicht mehr drin, ja. Aber diese Bemerkung ist ganz wichtig, denn der Kontrast ist, die gehen in ihr Haus, aber der Messias, die Quelle des Lebens, Hoffnung Israels, er geht an den Ölberg und übernachtet draußen. Früh morgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Was früh morgens? Der Tempel wurde doch erst um 9 Uhr jeweils geöffnet. In dem Moment, wo man das Morgenbrandopfer auf dem Altar auflegte, da wurden die Tempeltüren geöffnet. Ja? Und darum an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, ich mache wieder einen kleinen Sprung, da kam doch die riesige Volksmenge, die war auf dem Weg zum Tempel am Pfingstfest, an Shavuot, und dann wurden sie überrascht von dem Pfingstereignis. Der Heilige Geist wurde ausgegossen über die Jünger und die begannen in Fremdsprachen zu sprechen, und zwar Sprachen von Juden, die aus allen möglichen Teilen der Welt kamen, aus Europa, Asien und Afrika. Und die haben perfekt, das heißt sogar die Mundarten, ohne Akzent gesprochen. Und die Volksmenge, die gerade auf dem Weg zum Tempel war, weil die Türen geöffnet wurden, die sagen, was ist das? Was hat das zu bedeuten? Die sprechen in unseren Sprachen und Dialekten die großen Taten Gottes. Und dann gab es natürlich die Fremdsprachen nicht verstanden, die haben gespottet und gesagt, ja, die sind betrunken, voll süßen Weines. Und dann steht Petrus auf und sagt, die sind nicht voll süßen Weines, denn es ist ja die dritte Stunde. Das ist ab 6 Uhr gerechnet, 9 Uhr. Und um 9 Uhr hat niemand in Israel gefrühstückt und getrunken. Nämlich zuerst wurde das Morgenbrandopfer aufgelegt und erst danach, ab 10 Uhr, war es erlaubt zu frühstücken. Also man ist schon früher aufgestanden, um aufs Feld zu gehen und Arbeit zu machen, aber dann kam man zurück, um 10 Uhr gab es Frühstück. Aber zuerst sollte Gott das Morgenbrandopfer bekommen, um 9 Uhr, und erst nachher wird gefrühstückt. Und so konnte also Petrus sagen, es ist die dritte Stunde. Die sind nicht voll süßen Weines. Ihr wisst ja, niemand trinkt und isst vor 10 Uhr. Ja, 9 Uhr, das war die normale Zeit für die Tempeltüröffnung. Aber Laubhütten war etwas anderes. Laubhüttenfest war Betrieb 24 Stunden am Tag. Tag und nachts. Ausnahmsweise. Sonst war der Tempeldienst immer nur tagsüber. Und dann wurden die Tempeltüren wieder geschlossen für die Nacht und die Tempelpolizisten wachten an den Toren und 9 Uhr wieder geöffnet. Aber beim Laubhüttenfest war das anders. Da gab es auch Gottesdienst in der Nacht. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Das wird sehr, sehr wichtig sein in diesem Zusammenhang. Und vielleicht noch etwas. Jetzt ist klar, warum hier steht frühmorgens. Beim Laubhüttenfest war das so. Das war korrekt. Aber normalerweise wär früh morgens zu früh. Früh morgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Und dann heißt es, die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm. Im Ehebruch ergriffen und stellen sie in die Mitte und sagten zu ihm. Und jetzt der Mehrheitstext hat noch, indem sie ihn versuchten. Das gehört dazu. Lehrer, diese Frau ist im Ehebruch bei der Tat selbst ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Musst du erst noch erklären, am Laubhüttenfest musste man ja in Laubhütten sein, nicht wahr? Warum steht denn hier in 7,53 und sie gingen dann jeder in sein Haus? Wenn man meint, man müsse am Laubhüttenfest Tag und Nacht drin sein und dort schlafen, dann hat man zu wenig Kenntnis über das Judentum. Es ist nämlich so, man muss sich dort aufhalten und dort essen, aber nicht 24 Stunden. Und darum ist es auch in Israel üblich, dass man beim Laubhüttenfest, dass man eben jeden Tag Zeit verbringt in der Laubhütte, aber schlafen kann man trotzdem noch im normalen Bett. Ja? Und sieht man, es ist alles so präzise. Es ging an jeder in sein Haus und früh morgens kommt der Herr. Na, ich sage, angeblich soll das ja ein gefälschter Text sein. Aber er ist schon sehr genau, nicht wahr? Erstaunlich genau. Ja, und jetzt kommen die mit dieser Frau auf der Tat ergriffen. Ja, aber wenn man eine Frau auf der Tat ergreift beim Ehebruch, da fehlt doch jemand. Das sind ja immer zwei Menschen. Warum kommt der Mann nicht? Das ist Doppelmoral. Die Person, die sich weniger stark wehren kann, die wird hier drangenommen. Und der andere, wo ist der? Das geht überhaupt nicht. Diese Doppelmoral der Geschlechter. Und das zeigt schon diese üble Gesinnung, die da ist. Und Johannes hat eben hinzugefügt, stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, indem sie ihn versuchten. Ja, vorher haben sie versucht, ihn mit Gewalt zu ergreifen. Aber die Tempelpolizei kommt unverrichteter Dinge zurück und sagt, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Ja, jetzt versuchen sie es mit List. Aber sehen wir, wie das genau hineinpasst. Zuerst mit Gewalt und jetzt mit List. Und übrigens, früh morgens haben wir gelesen in Vers 2. Das heißt also, das war jetzt der Tag nach Laubhütten. Ja? Denn der große Tag war ja der siebte Tag. Was ist denn das für ein Tag? Ja, das ist der achte Tag, der in der Tora erwähnt wird. Nach den sieben Tagen Laubhüttenfest gibt es noch einen achten Tag. Einen ganz geheimnisvollen achten Tag. Wir werden gleich nach der Pause das noch anschauen, wo dieser achte Tag erwähnt wird. Und um den geht es hier. Das ist übrigens der Tag, der in Israel gefeiert wird als Simchat Torah, die Freude an dem Gesetz. Allerdings diese Bezeichnung für den achten Tag kommt aus späterer Zeit im Judentum. Aber das hat natürlich alles einen Rückbezug auf die ältere Zeit, denn mit diesem achten Tag sind wir an der Schnittstelle angekommen bei der Lesung in der Synagoge. Es ist ja so, heute liest man alle fünf Bücher Mose in der Synagoge, Sabbat für Sabbat, Abschnitt für Abschnitt vor, und zwar so, dass man in einem Jahr durch alle fünf Bücher durchkommt. Und früher war es in einem Dreijahreszyklus, also die Abschnitte waren kürzer. Heute macht man sie länger, sodass man in einem Jahr durchkommt. Aber der Wechsel geschieht da nach dem Laubhüttenfest. Da kommt man dann wieder auf 1. Mose 1, ab Vers 1. Da beginnt man wieder ganz vorne in der Tora. Und darum versteht man auch, warum dieser achte Tag dann eben zu diesem Feiertag gemacht wurde. Freude am Gesetz. Und jetzt sehen wir, an diesem Tag kommen die hinterlistig. Und sagen, wir haben diese Frau auf der Tat ertappt Nun, was sagst du? In dem Gesetz hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Und nicht wahr? Wenn der Herr Jesus jetzt sagen würde, jawohl, steinigen, dann wären sie zu den Römern gegangen und hätten gesagt, ihr habt uns ja das Recht weggenommen, Todesstrafe auszuüben seit 6 nach Christus. Und jetzt hat dieser Mann gesagt, wir sollen steinigen. Das ist Auflehnung gegen die römische Besatzungsmacht, die das Recht auf Todesstrafe entzogen hatte. Nicht wahr? Deswegen hat man den Herrn Jesus dann zwar verurteilt im Sanhedrin, aber dann Pilatus übergeben, weil sie die Todesstrafe nicht ausüben durften. Und wenn er gesagt hätte, nein, die wird nicht gesteinigt, dann wäre für sie klar gewesen, der spricht gegen die Tora. Also an diesem Fest, wo man sich nur freuen soll, und an diesem achten Tag, wo es darum geht, die Freude an Gottes Wort, kommen sie auf diese hinterhältige Art und versuchen mit der Tora, mit dem Gesetz, den Herrn Jesus in eine Situation zu bringen, in der sie ihn dann zum Tod führen können. Ja, machen wir.